Die Jünger sagen zu dir nach Jahren der Gemeinschaft, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und aus diesem Grund möchten wir als Gefäße in allen Bereichen des Dienstes dich sprechen lassen. Und wir wissen, wenn du sprichst, so schweigt alles, die ganze Schöpfung steht still. Und wir wissen mit den Jüngern, dass das, was wir brauchen, ist dich, Jesus. Wir danken dir, dass du gekommen bist und uns nicht nur besucht hast, sondern hier geblieben bist bei uns. Denn du bist auch heute mitten unter uns durch den Heiligen Geist. Und wir bitten dich, Geist Gottes, sprich du zu uns und hilf das schwache Gefäß in Jesus Namen. Amen. Wir waren letzte Woche in Lukas und Jörg hatte gesagt, wir können am Text bleiben oder aber auch etwas anders nehmen als Text. Und ich möchte gerne am Text bleiben in dem Sinn, mit den Gedanken, den ich hoffe, Gott mir gegeben hat. Einfach ein paar Schritte weiter. Wir haben ja Weihnachten hinter uns. Und als ich letzte Woche da gesessen habe und das Wort gehört habe, musste ich daran denken, anhand der Auslegung, was für einen weiten Weg Jesus sich gemacht hat, den Himmel verlassen. Da, wo er über alles thront und kommt herab, erniedrigt sich, kommt zu der Welt, die er geschaffen hat, mit seinen Händen. Die ganze Schöpfung gehört ihm. Der ist so erhoben, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und in die Schrift lesen wir Woche für Woche, und ich hoffe nicht nur am Sonntag, aus der Schrift und erkennen, wie groß und herrlich er ist. Und ich glaube, die Größe Gottes in Jesus Christus ist messbar in seine Liebe. Es ist die Offenbarung der Liebe Gottes in unser Herz, das uns verändert. Und der Text war lang und Jörg hat einiges auch nur gelesen. Aber als ich saß da und er die letzten Verse 45 bis Ende vorgelesen und auch kurz ausgelegt hat, musste ich eben daran denken, an diesen Jesus, der aus der Herrlichkeit die Fülle Gottes, das Vollkommene, was wir uns gar nicht vorstellen können, kommt, zu der Erde, die er geschaffen hat, sein Eigentum, und sagt von sich selbst, dass er keinen Platz hat, wo er seinen Kopf niederlegen soll. Er hatte nichts. Er hatte wohl alles, aber er hat nichts an sich gerissen, nicht die Herrlichkeit, sondern er war bereit, dem allem loszulassen. Und ich sehe Jesus, wie er so auf der Straße liegt, mit seinem Kopf auf den Stein, dem, der alles gehört. Jörg sagte, wie der Tempel, sein Körper auch in 3 Tage niedergerissen wird und wie er wieder auferstehen wird. Aber nicht nur das, sondern Jörg hat sich auch bezogen auf den Tempel 70 Jahre später. Der Tempel wird platt gemacht, abgebrannt, abgefackelt. Und da denke ich, Jesus hat selbst kein Zuhause und der Tempel ist nicht mir. Wo soll nun Jesus ein Zuhause finden? Und ich kann mich erinnern, viele Jahre zurück, ich war kein Hippie, aber ich lebte unter Hippies und das war die wahrste Qual. Als alter Soldat unter Hippies zu leben. Es war eine Qual für sie, nicht für mich. Ich habe es genossen. Markus, da hast du falsch gedacht. Es war gewöhnungsbedürftig. Für sie und auch für mich. Aber wir hatten viel Besuch damals und wir hatten aus der Gemeinde Ekklesia viele ganz Liebe. Das waren alle, jetzt will ich das richtig aussprechen, Leihprediger? Laienprediger. Nicht so wie bei der Autovermietung. Und es waren auch keine Laienkisten. Die Laien haben echt gut gepredigt. Und die haben so gut gepredigt, dass Gabi und ich nebenbei zu der Ekklesia gegangen sind. Denn die meisten kamen aus der Ekklesia und waren Männer des Glaubens. Sie waren nicht unbedingt geschult, sehr wenige davon. Aber sie kannten Jesus. Und das macht es aus. Nicht Theologie, nicht Bibel, Schule, nicht, dass Gott auch all dem gebrauchen kann. Das ist ein Bonus. Aber die Grundlage ist, Jesus kennen. Und wir spürten, dass diese Männer Jesus kannten und sie haben mit uns geredet, als ob wir kleine Kinder waren. Wir waren ja auch Kinder im Glauben, alle frisch bekehrt. Und der eine sagte, das werde ich nie vergessen, und wir sitzen da, Jens auf dem Fußboden, mit lange blonde Haare, die bis zum Boden gingen. Er saß so in der Schneide und Markus mit seinen großen, dunkelbraunen Holzkreuz auf der Brust und auch seine lange Haare. Er sagt selber, das ist lange her. Und wir waren ein glücklicher Haufen, einfach kleine Kinder. Und wir haben so gern zugehört. Und damals war es echt heftig. Ne? Wir hatten Besuch, ein Prediger. Und dann stand dann unser Pastor, Evangelist, da im Schneider. Und er hielt dann noch eine Predigt. Und das ging manchmal gepredigt alleine, weit über 2 Stunden. Und es hat uns gut gefallen, aber dieser liebe Pastor aus der Ekklesia fragte, Wo wohnt denn Jesus? Zurück zu unserer Frage. Gott, der kein Zuhause findet hier auf Erden. Wo wohnt denn Jesus? Und wir sagten alle, in unser Herzen. Süß, ne? Und dann sagte er ganz frech, wie geht's Ihnen dann? Und das hat mich getroffen. Es gibt solche kleine Sätze, die einen nie loslassen. Und ich merkte ganz genau, was er meint. Wie ist das da drinnen? Ist der Zustand deines Herzens, wie es ihm eigentlich gebührt? Und in diesem Text hier kommt das auch eigentlich ganz deutlich hervor. Jesus wird zornig. Er ist entrüstet, verletzt. Er sieht den Tempel. Ja, und das geht weiter zurück. Es geht zu Stiftshütte. Dann er lebt außerhalb von Zeit und Raum. Und er denkt an die Stiftshütte. Dann denkt er an den Tempel Salomos. Wir schlagen das gleich aus und gehen nochmal kurz durch. Und der sieht auch die erneuerte Version. Einige Jahre später, nach der Gefangenschaft in Babylonien, durch Zerubabel, Nehemia und Esra, wieder auferbaut. Und er sieht den Tempel jetzt, wie es ist, wie wir letzte Woche hier gelesen haben, in Verse 45 bis 48. Kannst du ihn verstehen, dass er zornig wird über den Zustand des Tempels? Und wie Jörg letzte Woche gesagt hat, wir sind ein Tempel. Es stellt, glaube ich, nicht nur unser Leib, unser Körper. Es stellt hauptsächlich unser Herz. Denn da hält sich das auf, was oft Gott zornig macht. Wie wir Unreinheit in unser Herzen verstecken. Aber bevor er zornig wird, und das hat mich letzte Woche getröstet, dann, wir erleben Jesus doch ganz selten, oder? Der so aufräumt. Und in Johannes Kapitel 2, Johannes berichtet auch darüber, lesen wir, dass er eigentlich Maßnahmen ergreift, die eigentlich ziemlich heftig sind. In Kapitel 2 von Johannes lesen wir auch diesen selben Text, nur Johannes, der liebe Johannes, er hat immer empfunden, Jesus liebt mich am meisten. Die anderen waren etwas älter, die anderen Jüngern waren erfahrene Männer, waren schon im Beruf, schon jahrelang starke Fischermänner. Und die haben ihre Emotionen, ihre Zuneigung zu Gott oder zu Jesus nicht so gezeigt wie Johannes. Johannes als junger Mann schämte sich nicht. Und die Bibel sagt, such Gott in deiner Jugend. Da, wo dein Herz noch weiß ist, noch weich ist, wo offen, wo die Haut noch nicht so dick ist. Wo es nicht aus Leder ist, wie die Haut eines Elefanten, wo Gott nicht mehr durchkommt. Johannes hat das empfunden. Er schämte sich nicht, seine Liebe zu Jesus zum Auszubringen. Und wir Männer wissen doch ganz genau, wie schwer das ist. Ihr Frauen habt das so einfach. Ihr seid von eurer Natur so, ihr lehnt euch an. Ihr seid von eurer Emotion, wir haben sie auch, aber ihr seid viel offener. Johannes war aber als junger Mann, war so offen. Er war so hungrig. Weißt du, warum er sagt, Jesus liebt mich am meisten? Weil er das am meisten gesucht hat. Das ist der einzige Grund. Denn Gott liebt alle Menschen gleich. Wie sehr sehnen wir uns auch heute Morgen nach dieser Zuneigung und Liebe Gottes in Jesus Christus. Und Johannes schreibt hier, derjenige, der so eine zärtliche Beziehung, Gefühlsbeziehung hatte zu Jesus und sein Haupt an Jesus' Brust auflegt, er schämte sich nicht, aber dennoch sagt er etwas, was die anderen Jünger nicht sagen. Und er sagt hier, dass in Kapitel 2, ab 13, ich lese es aber nicht ganz durch, er sagte in 15, und er machte eine Geisel aus Stricken. Wem der Vater liebt, dem, bitte hilf mir mit Deutsch, den züchtigt er. Und ich bin gezüchtigt worden von Gott. Ihr vielleicht nicht so, weil ihr ja nicht so böse seid, wie ich es bin. Und ich bin dankbar. Ich bin so dankbar für die Züchtigung Gottes. Die sind Züchtigung der Liebe, um mich zu bewahren von dem Bösen. Wieder zurück zu Lukas. Und wir sehen hier in Vers 41 vor der Tempelreinigung in Kapitel 19 von Lukas. Und als er nah hinzukam, sah er die Stadt inklusiv Tempel. Und er sieht auch durch diese Gebäude, der sieht die Menschen, die daran, und das sind nicht die Häuser, es sind nicht die Gebäude, die Menschen aufgestellt. Es war ja recht groß und herrlich. Und weint über sie. Ich hatte Gott sei Dank einen lieben Papa. Und meine Geschwister haben selten ein Popo voll gekriegt. Aber ich habe es regelmäßig gekriegt. Weil es gar nicht anders ging mit mir. Und meine Mama sagte zu mir, wenn Daddy nach Hause kommt, dann werde ich ihm erzählen, was du heute gemacht hast. Dann hörte ich, wie das Auto in der Einfahrt reinfuhr, Motor ging aus, damals haben Autos viel Krach, Benziner hat schon damals wie ein Trecker Geräusche gemacht, und da ging mir die Muffe schon. Dann kam Papa rein, und da habe ich darauf gewartet, dass Mama, die ja in der Küche war, Zeit hatte, ganz leise Papa zu erzählen, was ich getrieben hatte. Und da verging auch einiges an Zeit, und das machte mich wahnsinnig nervös. Ich dachte immer, let's get over with it. Na, zieh's bitte jetzt schnell durch. Na? Aber es verging einiges an Zeit. Mein Vater hat sich die Zeit genommen, vor Gott ruhig zu werden. Und es gab Situationen, wer verschwunden ist. Und ich denke, der hat es bestimmt vergessen. Und ich kann mich erinnern an das eine Mal, ich suche ihn, weil ich wissen wollte, ne, bin ich davon gekommen oder nicht? Und die Tür in sein Zimmer ist so eine Spalte offen, ich gucke durch. Und dieses Bild werde ich nie vergessen. Ich hatte das Vorrecht, Gott in unvollkommene Form in meinem Papa zu sehen. Welch ein Vorrecht. Wer hat denn solche Eltern gehabt? Wer kann hier sagen, ich habe den Papa und Mama? Gott in unvollkommene Form, aber ich habe Gott in meine Eltern gesehen. Wie viele Kinder können das heute sagen? Sehr wenige, hoffentlich alle Kinder, aber in dieser Gemeinde. Und mein Papa, durch die Spalte, kniete sich hin, also vor dem Bett, und betete, weil es ihn so geschmerzt hat, seinen Sohn, der das rechtens verdient hatte, zu züchtigen. Und bei meinem Vater war es immer der letzte Weg. Es ging nicht anders. Und hier haben wir Jesus. Er weint. Aber er muss handeln, denn er weiß, der letzte Weg, uns wach zu rütteln, sein Volk wach zu rütteln, ist durch dem, dass er aufräumt auf eine Art und Weise, die normalerweise seiner Natur nicht entspricht. Er tut es aber, weil es nötig ist, und er weint, bevor er das tut. Es schmerzt ihn. Und er schaut zurück, wie gesagt, und er schaut zurück zu dem Tempel von Salomo. Und in 2. Chroniker lesen wir über diesen Tempel, den Tempel Salomos. Er sieht die Vorväter, diese Männer und Frauen, die den Tempel zu einem Marktplatz gemacht haben. Hat der Widersacher dein Herz, mein Herz zum Marktplatz gemacht? Das ging um Geschäft. Gott war für das Volk Mittel zum Zweck. Paulus sagt, ich laufe und ich setze alles ein. I run on a track. Ich gehe, ich laufe auf diese Bahn. Und mein Ziel ist Christus. Und ich setze alles ein für den Ziel, für diese Krone. Ich will ihm gefallen. Ich will ihm verherrlichen. Ich gebe all meine Kraft, alles, was er mir gegeben hat, um ihm zu gefallen, um ihm zu erheben. Aber heute unter uns, auch innerhalb des Leibes, ist Jesus Christus zu Bahn geworden. Mittel zum Zweck. Wir trampeln auf ihn rum. Es geht um uns, und das ist die Situation im Tempel, und das kränkt ihn, oder? Wir wissen, wie das ist als Eltern in der Entwicklung und im Wachstum unserer Kinder. Wir geben alles, setzen alles ein, und wir sind dann so traurig, dass es nicht gelingt. Ich habe gerade zusammen mit Gabi, mit einer unserer Töchter gesessen, und sie sieht die Familie. Und unsere Familie ist, ich hoffe, Durchschnitt. Ich würde mich freuen, wenn es Überdurchschnitt ist. Das ist unser Wunsch, dass wir eine gute Familie haben. Meine Tochter sieht Dinge in der Familie, die nicht so sind, wie Gott sie hätte. Und das quält sie. Und sie sitzt und weint und die Tränen kullern an ihre Wangen runter, weil sie das nicht aushalten kann, dass die Dinge nicht in Ordnung sind. Vielleicht machen wir Chroniker im Moment nicht, sondern machen wir einen Sprung zu Sprüche. Wisst ihr, wie das ist? Ihr habt einen Vers im Kopf, das lässt euch nicht los. Aber bei mir ist es nicht so wie bei Jörg. Er weiß ganz genau, wo es steht. Er schlägt das auf und zitiert das. He's got a powerful mind. Und die wünsche ich mir auch. Gott hat es mir aber nicht gegeben. Und der Grund ist, wenn er es getan hätte, wäre ich noch überheblich, als ich bereits schon bin. Aber dieser Vers, und ich habe gedacht, das sind doch die Propheten, das war gar nicht. Es war Salomo. Und er sagt in Sprüche, schreibt er Kapitel 23 und Vers 26, gib mir, ihm gehört alles, Geschwister. Die ganze Schöpfung, du und ich, wir gehören ihm, ob wir es wollen oder nicht. Und der Tag wird kommen, wo Gott abrechnen wird, auch mit denjenigen, die sagen, es gibt keinen Gott, es gibt dennoch einen Gott. Und begegnen werden sie ihm, auch wenn sie sagen, es gibt keins. Da kommen wir nicht drum rum. Und wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, dann sage ich manchmal, na und? Das macht ihn nicht weg. Das ist völliger Quatsch, oder? Dass du ihn ignorierst und sagst, es gibt kein Gott. Wir wollen keinen Gott. Weil Rechenschaft ablegen für unser Leben ist schon eine große Herausforderung. Und das kannst du letzten Endes nur, und dazu kommen wir, wenn wir in Jesus Christus, dann können wir ihm begegnen. Gib mir, mein Sohn, die Ältesten hier in der Gemeinde, damit meine ich nicht die Ältesten mit Amt, damit meine ich Jens, Markus und mich, die am Ältesten, die Alten in der Gemeinde, sind dennoch Söhne. Wir sind Söhne und Töchter. Und für mich ist das ein Ausdruck der Zärtlichkeit, der Liebe. Und ich liebe, es ist mein Sohn. Ich habe mich verliebt vor 41 Jahren, einige Male zuvor, das ist aber alles, es hat nicht geklappt und darüber bin ich froh, dass das Warten sich gelohnt hat. Und vor 41 Jahren habe ich Gabi kennengelernt. Und ich wollte, dass sie meins ist. Ich war eifersüchtig. Gott ist eifersüchtig. Er möchte dich ganz haben. Und du und ich, wir sind es nicht nur von der Schöpfung her, sondern wir sind zweimal seins. Wir sind nochmal seins, durch dem, dass wir erkauft sind, durch sein Blut. Wir sind zweimal seins, zweimal sein Besitz versiegelt. Mein Sohn, meine Tochter, kann man genauso da sagen, gib mir. Er hat mich gemacht, er hat mich erkauft und dennoch hat er die Liebe und Zärtlichkeit und Demut. Er schenkt mir solch eine Freiheit, obwohl ich ihm gehöre und sage, gib mir. Und wir lassen so schlecht los an unser Leben. Oder das ist wahrscheinlich eine der größten Aufgaben, unser Leben Gott zu opfern. Und als die Körbe rumgehen, wir haben ja jetzt diese kleine Körbe, wir haben sie kleiner gemacht, weil die anderen waren zu groß und sie wurden nicht voll. Und so ist es für euch nicht so peinlich. Aber es gibt eine wahre Geschichte in Indien. Es ist eine wahre von kleinen Jungen. Und die Körbe gehen rum. Und die werden ja rumgereicht, keiner darf es anfassen. Und er hat dabei es angepackt. Und hat das dran gezerrt und wollte das Ding für sich haben. Und irgendwie war es wahrscheinlich dem Diakon peinlich und hat es losgelassen. Da hat der Junge es genommen, ist auf den Fußboden gelegt und hat sich draufgelegt. Das ist ein Opfer. Das ist, was Gott nicht von uns erbittet. Er sagt, ihr müsst schon, ihr gehört mir. Tut es doch freiwillig, gebt euch doch mir hin. Gott will dich wie kein anderer. Und er will dich ganz. Und ich schäme mich, sagen zu müssen, dass nach so vielen Jahren es Situationen gibt, wo es ein Gezerre gibt. Ich bin so stolz, so selbstgerecht. Ich möchte das alleine machen, damit ich dann sagen kann, ich hab's geschafft. Und das steckt so tief in uns, Geschwister. So tief da in unser Herzen. Das ist das Streben nach Selbstgerechtigkeit. Und das ist ja Jesus' Problem hier mit den Sadduzäern, mit den Pharisäern und diejenigen, die alles wussten. Aber die Liebe Gottes in 1. Korinther 3,10 nicht kannten. Sie wussten alles, aber ohne die Liebe war es nichts. Sie waren blind und arm und nichtig. Was will er dann von mir? Ich weiß, Papa konnte alles. Das habe ich zumindest geglaubt, als ich klein war. Der konnte einen Drachen am besten fliegen und ich war stolz in der Schule, dass mein Papa Rektor war und er konnte so viele Sprachen und ja, wir sind ja schließlich Familie Will. Die Auserwählten, die Besonderen. Die anderen waren ja alle dunkelbraun oder aber auch gelb. Es gab einige Asiaten, aber wir waren mit die einzigsten weißen Kinder. Und das ganze Denken schlägt sich fast an. Und man wird stolz. Und man muss auch alles. Ne? Als Sohn eines Lehrers muss man ja auch alles können. Und Papa hat oft mit mir gerungen, während er mir Dinge beibringen wollte. Und ich habe es nicht losgelassen. Kennt ihr das? Und du hast einen Bruder, der es nicht hinkriegt mit der Elektrik und fummelt da rum mit einem Schraubenzieher. Da kommt der Elektriker, da kommt der Michael dazu und Michael sagt, gib den Schraubenzieher, ich mach das schnell. Nee, ich mach das schon alleine. Oder ist das nicht so? Oder beim Nähen oder beim Kochen? Mama, ich kann das, ihr habt das gelesen. Das wird gut werden. Und dann ist der Teich platt, feucht, er ist nicht aufgegangen und der Ofen ist schuld. Das steckt doch in uns alle oder bin ich so sehr anders, als ihr das seid? Wir lassen nicht los. Aber ich sage euch, Geschwister, wenn du und ich, wenn wir nicht lernen, loszulassen, und Gott machen zu lassen, wird es nichts. Es wird nichts. Wer sich hingibt, der empfängt. Wer sein Leben loslässt, der wird es was gewinnen. Und das geht es auch um Heil. Erlöst sind wir in Jesus Christus. Die Grundlage haben wir als Gläubige. Aber Veränderungen geschehen sind. Und darum Wie oft schämst du dich, wenn Dinge ins Licht kommen? Ich bin dankbar, dass ich mich immer wieder schämen muss. Ich bin Gott dankbar, dass er das zulässt, dass sein Geist das in mir tut, dass ich mich schäme über mein Leben. Ich weiß klar, dass Gott mich dennoch liebt, aber ich muss mich so oft schämen. Und ich sage euch, mit 75 Jahren, es ist schwieriger als mit 17. Manchmal schäme ich mich vor der ganzen Gemeinde. Aber warum muss ich mich schämen, wenn ich bloß loslassen würde an meiner eigenen Gerechtigkeit, meines Strebens, andere zu beweisen, ich sei etwas, was ich nicht bin? Dann wir wissen ja, was ist Gottes Wunsch für uns? Dass wir ihm unser ganzes Herz geben. Das Ganze. Und wenn wir das nicht tun, kann er kein ganzes Werk an uns tun. Das geht gar nicht. Da müssen alle Türen aufgehen. Die Türen, wir müssen Gott überall reinlassen, loslassen an unser Stolz, an unser Streben, an unser Image. Und ich glaube, Jörg hat vor einigen Wochen, oder wenn es nicht Jörg war, war es irgendjemand, der sehr schlau ist, Stefan zum Beispiel, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ich sollte nicht so viele Witze machen. Das Image-Denken ging, und das ging, es war Jörg, das Internet, oder? Wie heißt das? Facebook? Instagram, Facebook, how I groom my face, how I look, and I know the most important people. And I am on there with them. The most beautiful people. Eloquent. Los más conocidos. Los más intelectuales. Las personas importantes. Das ist es doch. Oder um wem geht es im Facebook? Um Jesus? Doch, es gibt Menschen, dazu gehöre ich nicht, dass ihr Ego so in Griff haben, dass sie Facebook Jesus zu Ehre benutzen. Die gibt es. Ich kenne sie auch. Aber ich schaffe das nicht und ich halte mich raus. Prüfe, ob das gut und richtig ist. Ich muss alles loslassen, um bereit sein, in der Nachfolge mich zu erniedrigen, wie er sich erniedrigt. Und das ist eine einsame Sache. Du wirst oft kein Zuhause finden. Jesus war ein einsamer Mensch. Und wenn du alles gibst, oft ist es so, du wirst auch von deinen Geschwistern wie Josef abgelehnt. Ja, vielleicht gerne auch zu den Löwen geworfen. Es kostet alles, Gott mein ganzes Herz zu geben. Loslassen. Wir wollen aber, wie gesagt, zum Tempel. Das ist das, was eigentlich Gott immer gesucht hat, bereits schon im Alten Testament. Und Davids Wunsch, derjenige vielleicht der Johannes des Alten Testamentes, der ein Mann nach Gottes Herz war. Wisst ihr warum? Er hat in alle, wer hat den größeren Fehler vielleicht, wenn wir versuchen, das menschlich zu ermessen? War David viel schlimmer als du? Und dennoch war er ein Mann des Gottes Herz. Wo ich oder du es sich sind, wie David es war. Warum? Weil er Gott liebte vom ganzen Herzen und Gott vertraute für seine Gerechtigkeit und nie losgelassen hat. Und nie gezweifelt hat, dass Gott ihm vergibt. Warum? Er kannte diesen Gott. Er hatte eine Beziehung wie Johannes, eine sehr nahe Beziehung. Und das war sein Wunsch. Er dürfte es aber nicht. Warum? Er war ein Krieger. Nun aber sein Sohn Salomo hat diesen Tempel. Und David hatte ja, der war der Ingenieur, der Architekt. Die Pläne waren schon fertig, die kamen letzten Endes von Gott. David wusste, weil er Gott kannte, wie man Gott im Tempel darstellt, damit das Volk versteht, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Ein Gott, der gnädig ist. Ein Gott, der sich danach sehnt, Gemeinschaft zu haben mit seinem Volk. Und an diesem Tempel wurden über 7 Jahre gebaut. Es wurden Hölzer als alle Länder hergeschleppt. Gold, Silber, Edelsteine, Halbedelsteine. Die besten Hölzer aus Libanon. Steine wurden zurechtgeschnitten und dann hineingetragen und eingesetzt in den Tempel. 7 Jahre, insgesamt über 150.000 Mitarbeiter. Und dann steht jetzt Salomo vor seinem Lebenswerk. Ja, mein Papa hat Gott so geliebt und jetzt darf ich das, was mein Papa nicht dürfte. Und es gibt Dinge, die Gott für dich hat. Es gibt aber auch Dinge, die Gott für dich nicht hat. Die Gott hat für jemand anders. Und manchmal sind es die Dinge, die du so gerne hättest, oder? Und hier steht nun, er trat vor dem Altar, Vers 12 von Kapitel 6 von Chronik, und er trat vor dem Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus. Was will er von Männern? Was will er aber auch von Frauen? Aber zuerst, wir sollen ja Vorbilder sein, dass wir unsere Hände erheben und ausstrecken nach Gott. Weißt du, wenn ich meine Hände nicht ausstrecke nach Gott, wenn ich nicht aufschaue zu Gott, wenn nicht Gott mein Ein und Alles ist, wird meine Frau mir nie vertrauen. Vergiss es. Frauen, die aus dem Geist geboren sind, suchen solche Männer, die ihre eigenen Schwächen kennen und bekennen, sich aber dennoch mittendrin in den Ganzen ausstrecken. Na, ihr habt mal den König. Dieser der größte König, vielleicht in gewissem Sinn schon in der Herrlichkeit, aber David in sein Herz. Das waren zwei große Könige. Aber Salomo hatte eine Kanzel aus Kupfer gemacht und mitten in den Vorhof gestellt, damit alle es sehen. Und es war 5 Ellen lang und breit und 3 Ellen hoch. 2,5 Meter mal 2,5 Meter mal 1,5 Meter hoch. Und da ist er drauf geklettert und da steht er und er fällt zu seinen Knien. Wieder zurück zu uns Männer. Unsere Frauen werden uns lieben, vertrauen und achten, wenn wir auf unsere Knie leben. Nicht nur vom Essen segne das, was du uns beschert hast. Wenn sie uns suchen, unsere Kinder im Haus, und wir sind im Kämmerlein und sie finden uns. In einer Haltung, die ihnen es möglich macht, dass sie uns vertrauen, dass es ein Mann, der auf Gott geworfen ist, dessen Herz Gott gehört, den kann ich vertrauen. Warum? Er gehört Gott. Aber Salomo hatte eine Kanzel aus Kupfer gemacht und mitten in den Vorhof gestellt, 5 Ellen lang und breit und 3 Ellen hoch. Auf diese trat er und fiel nieder auf seine Knie. Angesichts der ganzen Gemeinde. Hauskreisleiter, Schwester in der Leitung der Frauenarbeit, Diakon und Ältesten auf die Knie, mit erhobenen Händen, in Demut ausgestreckt zu Gott. Ist das nicht wunderbar? Solche Kanzlerin wünschen wir uns. Die ist schon sehr gut, über Durchschnitt. Das sage ich als Brite. Und das fällt mir schwer. Ob Mai es ist, werden wir in Mai wissen. Mai. Und betet. Und das längste Gebet hier. Ich schätze, mein Sohn hat es gelernt hier aus dieser Verse. Das lange Beten. Und sprach: Herr Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder im Himmel noch auf Erden, der du hältst den Bund und die Barme. Mann, das ist doch Evangelium, das ist doch die frohe Botschaft hier, oder? Salomo kennt Gott und er hat es missbraucht, oder? 800 Schnuckiputzis. Die Gnade Gottes kann man missbrauchen. Und da stellt sich ein Mann, der herrlich war, der Salomo. Weiser als alle, als irgendein Mann, der jemals gelebt hat und jemals leben wird. Die Herrlichkeit im Besonderen, die Frauen sind ihm nachgelaufen, wie auch sein Sohn David. Aber wo das alles endete, das ist so gefährlich, wenn wir uns da verführen lassen, Geschwister. Er kannte Gott. Da fragen wir uns, wenn Geschwister daneben laufen oder auf Abwege sind, da fragen wir uns, wie kann das sein? Ich kenne sie. Ich kenne ihn. Mann, jahrelang haben wir zusammen gebetet. Und wo ist sie heute? Wie kann sowas passieren? Wir haben die Nähe Gottes verlassen. Und das ist immer wieder mein Problem. Dass ich meine, jetzt läuft es. Da ist noch Garantie drauf. Niedrigen Verbrauch. Ich kann das genau einschätzen. Es geht klar. Hast ein Problem? Ich erkläre dir, was du machen musst. Hast du eine Frage? Ich kann sie dir beantworten. In dem Moment, wo ich anfange, so zu denken, weiß ich, ich habe die Nähe Gottes verlassen. Er hat mich nicht verlassen, ich habe aber die Nähe Gottes verlassen. Aber hier ist ein Mann, der kennt Gott. Warum endet sein Leben, wie es ist, wie es geendet hat? Der du hältst, die Treue, den Bund und die Warmen. Und das ist so wichtig, oder? Das macht uns aus. Wenn wir als Gemeinde, als Ekklesia Gott widerspiegeln wollen, dann geht es hier um Treue, bis der Tod uns scheidet. Das ist das Höchste. Gott kann vieles in Ordnung bringen, in seine Barmherzigkeit und um Vergebung. Aber darüber dürfen wir nicht latschen. Er ist nicht Mittel zum Zweck. Oh, dass ich dich verherrlichen könnte. Oh, das ist ja auch Salomon und deine Herrlichkeit soll herabkommen. Und sie kommt herab und wir lesen das in Text, da habe ich bestimmt keine Zeit zu. Was kommt denn, nachdem Salomo dieses lange Gebet gesprochen hat? Es kommt Feuer von Himmel. Hier haben wir das Feuer in Lukas Kapitel 19, das Feuer im Herzen Jesu. das, was brannte, alles zu verbrennen im Tempel, was unrein war. Er konnte das nicht dulden, zu sehen, wie seine Kinder, die seins waren, von ihm erlöst, zugrunde gehen in Finsternis und Sünde und Gebundenheit und Selbstgerechtigkeit, die Pharisäer dazu. Das hat ihn gequält, er hat geweint, das zu sehen. Vers 15, das hast deinen Knecht David, mein Vater, gehalten, was du ihm zugesagt hast. Du hast das gemacht, Gott. Hier haben wir den Oberarchitekt, der reichste Mann der damaligen Welt wahrscheinlich. Mit 150, der hat sie alle gesammelt. Die Pläne hat er durchgeführt und dann sagt er, wer hat das gemacht? Kannst du das immer sagen? Manchmal denke ich, mit unseren Zeugnissen neigen wir dazu, der Gemeinde deutlich zu machen. Haben wir doch gut gemacht, oder? Da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Du hast deinen Knecht David, mein Vater, gehalten, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du geredet. Wenn Christus spricht, so geschieht es. Und mit deiner Hand hast du erfüllt, so wie es heute ist. Ist das nicht demütig? Nicht auf Gott? Wie Christus? Springen zu Vers 18. Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und alle Himmel, wo ist der Himmel? Erklär du mir, ich möchte dich herausfordern. Wer kann mir erklären, wo der Himmel ist? Ich habe viele schlaue Bücher gelesen, Konkordanzen. Ich bin jetzt in einer Situation heute Morgen, wo ich euch das nicht erklären kann. Es gibt Dinge, die wir nicht erklären können. Das ist eine andere Dimension. Vater unser, der du im Himmel bist. Da denken wir, ja, das ist irgendwo ein Platz da oben, fern von uns. Nein, die Bibel lehrt uns, dass der Himmel uns nahe gekommen ist. Dass er da ja sogar in uns sein kann. Warum? Ich sag dir warum. Weil Jesus der Himmel ist. Jesus ist herrlich. Der ist die Herrlichkeit Gottes in Person. Und ist gekommen, um in dir zu wohnen und in mir zu wohnen. Und wir lassen ihn dort draußen auf der Straße. Oder kommen in den Tempel. Und ihn zu suchen. Dabei ist er in unser Herzen. Ekklesia bedeutet, ich muss da nochmal nachgucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Ekklesia ist griechisches Wort, auch in Lateinischen benutzt, aber Ekklesia ist die Versammlung der Herausgerufenen. Menschen, die Christen sind, sie sind noch in der Welt, aber sind aus der Welt herausgerufen ins Reich Gottes. Und die zusammen, die Gläubigen, das ist der Tempel. Wir sind der Tempel. Wenn es so ist, dass er in uns wohnt, wo ist der Himmel? Ja, in dem Psalmen lesen wir über alles Gott. John Wesley hat gesagt, es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist und das ist Himmel. Der Psalmist, Psalm 139, und wenn ich zur Hölle fahre, so bist du da. Und das ist diese Gegenwart, der Himmel bei uns, Christus bei uns. Er sieht alles. Ich kann auch im selben Psalm, ich kann vor Gott nicht fliehen. Das, was ich in Geheimen tue, das, was in meinem Herz ist, was mein Tempel verunreicht und worüber Jesus weint, es quält ihm zu sehen, den Menschen, den ich aus Liebe geschaffen habe, ihm erkauft mit meinem Blut, der duldet Dinge, die den Widersacher zustehen, Dinge von in sein Herz. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Gewissen, den Heiligen Geist, nicht betrüben. Je mehr und je öfter wir es machen, je mehr wir abstufen. Geschwister, und das können wir sehen. Gib ihm alles, sage ich mir selbst. Und er wird dich ganz heilen. Er kann es aber nur tun, wenn du alles gibst. Die Himmel und Himmelshimmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Und da lässt Gott das zu, wieder einmal. Nicht nur zu Zeiten von Salomo, zu Zeiten von Zerubabel, aber auch jetzt im Tempel von Herodes, Herodes der Große. Es wird alles niedergerissen, weil Gott dort nicht zu finden ist. Sollte das nicht ein Ekklesia sein? Da, wo Gott wohnt, unter den Mitgliedern. Und ich will jetzt aufhören. Ihr könnt das noch lesen, das ist so faszinierend. Es ist ein Haus des Gebetes, Vers 21. So höre nun das Flehen deines Knechtes. Ich habe ein Bild von einem Freund von mir aus Indien und der zeichnet wunderbar. Und er hat dieses Gesicht, das hat er mir geschenkt, von einem Mensch, der völlig mitgenommen ist. An sein Gesicht kannst du das aussehen, dass er viel durchgemacht hat und gerade in ein großes Problem steckt. Und er reißt seinen Mund auf und ein Drittel des Bildes ist ein offener Mund. Das ist Gebet. Es ist nicht nur, wie vorhin gesagt, segne das, was du uns beschert hast. Und wenn nicht, dann essen wir das sowieso. So höre nun das Flehen deines Knechts und deinen Volkes Israel, wenn sie bitten werden und an diese Stätte, ein Haus des Gebetes, ein Haus, wo man sich ausstreckt nach Gott, das ist das, was unsere Gemeinschaft ausmacht, Geschwister, dass wir uns zusammen nach ihm ausstrecken, dass wir ehrlich und aufrichtig miteinander umgehen, dass wir keine Kirche sind. Oh, dass Gott uns nicht zur Kirche macht. Und ich weiß, dass das Herz der Männer und auch Frauen, die hier in Verantwortung stehen, sie möchten das nicht. Ich höre das. Ich höre das hier vorne in der Anbetung, in der Verkündigung. Wir wollen mehr von dir, Jesus, immer mehr von dir. Wir hören nicht auf, wir lassen dich nicht los zusammen. Und da ist es, wo wir meinen, Church, aber ja, ich kann das auch zu Hause über ein Internet. Nee, die Epheser Kapitel 2 kannst du genau nachlesen. Das ist die Gemeinschaft der Geschwister. Und ich bin vor 2 Jahren, ich mache sofort Schluss, ich bin vor 2 Jahren oder 3 Jahren in den USA gewesen bei einer Pastorenkonferenz. Das waren 800 Pastoren. Wow. Ich musste meine Gefühle in den Griff kriegen. Wo 800 Männer, und ich hoffe und denke, dass es so ist, die Gott suchen vom ganzen Herzen und sich nach ihm ausstrecken, es verbalisiert, das knistert, das spürst du. Und wenn die Leute hier reinkommen zu Besuch, die können nicht raus, bevor sie auf die Knie fallen. Und ihr Leben, es liegt an dir, jeden Einzelnen von uns. Wir sind diese Ekklesia. Wir sind die Versammlung der Haus herausgerufen. Nicht mehr von der Welt, aber nun gehören wir. Ein neuen König, ein neuen Reich, ein Reich, das ewig ist. Und ich möchte schließen. Ich habe mich bemüht. Vielleicht zu sehr. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Das ist das Geschenk fürs neue Jahr. Das ist das, was Gott will. Keine Versprechung. Keine Entscheidung. Ich werde nicht mehr, nein. Er möchte nur dein Herz haben.
Und wenn er das hat, wird es klappen mit der Entscheidung, die normalerweise du vorhättest. Gott segne euch.